Willkommen zum EOE-Podcast von der Patientenvereinigung Schweizerische Vereinigung Eosinophilie Ösophagitis. Mein Name ist Patrick Molnar. Unser Podcast bietet Ihnen einen Einblick in alltägliche Fragestellungen von Betroffenen rund um die EOE. Die EOE kann altersunabhängig auftreten. Sie ist sowohl bei Kindern, Erwachsenen wie auch bei Senioren vorhanden. In der letzten Episode haben wir mehr über Diagnose und den Einfluss von der Ernährung auf die EOE erfahren. Haben Sie sich schon mal gefragt, wieso Betroffene sich bewusst für eine Behandlung von der EOE mittels Medikament entscheiden und welche Herausforderungen das mit sich bringt? Der heutige Podcast widmet sich genau der Frage, weshalb Behandlung von der EOE mittels Medikament sinnvoll ist und welche Argumente dagegen sprechen könnten. Zum heutigen Podcast begrüße ich Frau Dr. Med. Andrea Kreienbühl. Frau Dr. Kreienbühl ist Oberärztin an der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am USZ und besitzt langjährige Erfahrung mit der Behandlung von EOE. Guten Tag, Andrea.
Hoi Patrick, danke vielmals für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Andrea, erzähl mal, was für Behandlungsmöglichkeiten mittels Medikament von einer EOE für erwachsene Personen gibt es heutzutage?
Zuerst möchte ich nochmal sagen, es gibt ja eben nicht nur Medikamente und ich glaube, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Ich möchte nochmal kurz das Prinzip erläutern. Also es geht nach dem 3D-Prinzip, 3Ds, und das ist wie immer in Englisch und steht für Drugs, das neben Medikament. Das steht für Diet, das ist Diät oder Ernährungsmöglichkeiten, und Dilation, also die Aufweitung der Speiseröhre. Und heute möchten wir ein bisschen über Medikamente schwätzen. Und das wäre eben das grosse First D, das zum Thema Drugs. Und da gibt es mehrere Optionen. Also wir haben eigentlich eine breite Palette an Medikamenten theoretisch, die man könnte verwenden. Und da gibt es aber schon gewisse Medikamente, die sich herauskristallisiert haben, als sehr wirksam. Es sind zum einen die topisch wirksamen Corticosteroide, also das Cortison. Und ich möchte nochmal erläutern, topisch, das verwenden wir häufig, das heisst lokal wirksam. Also das ist wie wenn wir eine Creme verwendet, wenn wir einen Ausschlag haben, eine Cortisoncreme zum Beispiel, können wir die lokal auf- oder also anstreichen. Und so können wir auch das Medikament in die Speiseröhre verwenden. Also da gibt es eigentlich zwei Wirkstoffe. Das ist das Budesonid und Fluticason. Und die wirken dann eben, tun sie wie die Speiseröhre quasi benetzen. Und dadurch sind sie wirksam. Und die Wirksamkeit ist sehr hoch. Sie liegt nämlich bei etwa 92%. Und das ist etwas, was wir nicht häufig sehen bei Therapien, auch für andere Erkrankungen. Sie haben eigentlich wenig Nebenwirkungen. Ich sage eigentlich wenig, weil man redet immer von diesen systemischen Steroidnebenwirkungen. Aber es ist in dem Fall eben eigentlich nicht so, weil das ist eben lokal wirksam und das sind viel, viel, viel geringere Dosierungen, als man würde verwenden mit einer Cortison-Tablette.
Also die, wenn ich gar schon mal überbrechen kann, also das Schreckgespenst, das man von früher hat, wo man so eine Tablette schluckt und es hat einen riesen Effekt auf den ganzen Körper, das ist eigentlich jetzt da nicht so vorhanden.
Nein, also man kann ganz klar sagen, nach den Daten, die wir jetzt haben, systemische Steroid-Nebenwirkungen sind eigentlich nicht zu erwarten. Es gibt immer wieder Ausnahmen, das ist so. In der Medizin kein Fall ohne Ausnahmen. Darum sagen wir auch nie, nie. Aber nein, das Schreckgespenst müssen wir definitiv den Patientinnen und Patienten ein bisschen austreiben. Das ist da anders.
Braucht es denn da viel Überzeugungsarbeit? Also wenn du jetzt einen neuen Patienten hast, der die Behandlung noch nicht kennt und dann sagst du, schlägst du mir jetzt mal vor, Cortison, oder? Ist da die Reaktion eher abwehrend, oder sind da die Patienten heutzutage ein bisschen bewanderter, aufgeklärter oder offener, oder?
Nein, auf alle Fälle. Also, die Reaktion ist immer wieder sehr abwehrend, weil, ja, man hat einfach Angst. Also generell Angst vor etwas, was man nicht kennt. Vielleicht auch Angst, wenn man das Gefühl hat, dass die Nebenwirkungen anders sind, als sie dann in der Realität wirklich sind. Und dann muss man schon einmal aufklären. Dann muss man erklären, wie die Wirkung ist. Eben lokal wirksam, topisch und nicht systemisch. Das ist der erste grosse Unterschied. Geringere Dosierung. Dann auch natürlich Daten zeigen. Und den Patientinnen und Patienten sagen, es gibt Daten. Man hat das untersucht an Kindern, man hat es an Erwachsenen untersucht. Wir haben langjährige Daten von der Asthmatherapie. Dort werden ja eigentlich die Cortison auch verwendet. Und zwar über Inhalatoren, wo man muss einatmen. Und dort haben wir eigentlich auch langfristig keine schwerwiegenden systemischen Nebenwirkungen gesehen. Aber das ist sicher ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man dann mitgeben muss, den Patienten, dass sie fragen und ehrlich sind. Nicht einfach dann das Medikament nicht nehmen, weil das wäre dann niemandem dient. Und andererseits auch gegenüber den Ärzten, die Patienten betreuen, dass sie gut aufklären.
Gibt es dann noch andere Medikamente, abgesehen von diesen
lokalen Steroid, wo du, also Cortisonpräparat, sorry, ich bin kein Fachmann, wo du gerade vorhin erwähnt hast, oder, wo als Alternative in Frage kommt für gewisse Patienten?
Ja, die gibt's. Also es gibt auch noch Protonenpumpeninhibitoren, das sind Säureblocker, wie man sie aus dem Volksmund kennt, zum Beispiel das Pantoprazol. Die sind auch wirksam, aber nur etwa 30-40%, eben jetzt im Vergleich zu den topischen Corticosteroiden bis 92%. Gut verträglich, wenn es wirkt, dann auch eine gute Option. Aber aufgrund von der geringen Wirksamkeit wirkt sie halt dann nur jeden dritten Patient. Dann gibt's weitere Therapien, das sind auch monoklonale Antikörper, also das sind einfach neuere Therapien, sogenannte Advanced Therapies. Und die Antikörper wirken auch, um die Entzündungsreaktion, die ist TH2 vermittelt, zu unterdrücken. Und spezifisch jetzt zum Beispiel das Dupilumab, das ist jetzt in der Schweiz zugelassen, zur Behandlung auch von der EOE, das unterdrückt die Entzündungskaskade und ist auch sehr wirksam, wirkt in bis zu 60%. Ist aber dann eine andere Applikationsform. Das ist ein Medikament, das man sich spritzen muss. Das ist ein Unterschied. Es ist sicher auch ein Kostenpunkt, wo sich da um die Medikamente unterscheidet. Es ist viel teurer. Was aber natürlich nicht heisst, dass man es wegen dem nicht einsetzt, sondern man muss einfach den richtigen Patient, Patientin finden, um es dann zu verwenden. Wir in unserem Fall verwenden das eigentlich dann, wenn die EOE sehr schwer ist. Das heisst, wenn sie vorgängige Therapien nicht angesprochen hat. Wenn es Komplikationen gibt mit vorhergehenden Therapien. Zum Beispiel, wenn jetzt eben das lokale Corticosteroid nicht gut vertreibt wird. Oder wenn es Komplikationen gibt im Sinn von einer Pilzinfektion. Aber ich glaube, das werden wir dann nachher noch besprechen. Und was ich noch möchte anfügen, das habe ich jetzt so in dem Sinn vergessen, natürlich die atopischen Komorbiditäten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel noch an einem Asthma leidet und das auch behandelt werden muss, dann kann man zum Beispiel so eine Therapie wie das Dupilumab einsetzen und quasi zwei Fliegen auf einen Schlag behandeln. Also man könnte dann das Asthma zusammen mit der EOE behandeln.
Andrea, jetzt hast du so, uns verschiedene Behandlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wie fällt ihr eigentlich die Entscheidung, oder? Also, habt ihr da irgendwie Medikamente oder Wirkstoffe, die ihr sagt, die bevorzugen? Oder gibt es irgendwie einen Entscheidungsbaum, der irgendwie empfohlen wird von einem Fachgremium? Was passiert, oder, wenn ein neuer Patient zu dir kommt und zuerst mal die Diagnosen bekommt?
Ja, das haben wir schon. Also, wir schauen, als erstes Mal handelt es sich um eine leichte, Anführungszeichen, EOE oder eher um eine moderate bis schwerere EOE. Und das unterscheiden wir so ein bisschen anhand von der Symptomatik. Also leicht würde heissen, hat vielleicht selten mal einen Schluck Störung gehabt. Das heisst, man merkt, die Nahrung gleitet ein bisschen schlechter herunter, also runter. Die Symptome sind vielleicht alle paar Monate mal. Und dann macht man die Spiegelung und sieht dort, ja, es ist ein EOE vorhanden. Man diagnostiziert das. Man sieht aber auch die eosinophile Zahl. Also anhand, das ist dann quasi ein Entscheidungskriterium, ob ein EOE vorhanden ist oder nicht, ist nur wenig erhöht. Dann ist das für uns eine leichte EOE und dann ist auf alle Fälle eine Therapie mit einem Protonenpumpenblocker möglich. Dann kann man das zum Beispiel anfangen und dann schauen, wie entwickelt sich das. Man würde dann die Verlaufsspiegelung machen nach 8-12 Wochen und schauen, zeigt sich das Ansprechen in der Gewebeprobe. Dann kann man es auch fortführen. Wenn es aber dann nicht wirkt, dann müssen wir wie quasi eine andere Therapie finden und das wäre dann schon eigentlich typischerweise Budesonid, also die topische Corticosteroidtherapie. Dort ganz wichtig, was nicht Sinn macht, ist eine Kombinationstherapie. Also wenn man jetzt zuerst so einen Säureblocker gehabt hat, ein PPI, nachher dazu noch das Budesonid nimmt, das macht nicht so viel Sinn. Höchstens, man hat jetzt einen schweren Reflux. Also das heisst so, wenn Säure zurückkommt und dann dort die Speiseröhre angegriffen wird durch die Säure, die vom Magen rauffließt. Dort ist einfach noch wichtig, dass man sich für eine Therapie sollte entscheiden, wenn kein Reflux vorhanden ist. Und dann jetzt habe ich gesagt, was ist, wenn es leicht ist, wenn es jetzt so ein bisschen mässig, moderat bis schwer ist. Was heisst das für uns? Das heisst schon schwerere Schluckstörungen, also mehr Einschränkung im Alltag. Es kann sein, dass vielleicht sogar mal etwas stecken geblieben ist, dass etwas länger nicht im Magen abgegangen ist, dass man vielleicht hat müssen so ein bisschen nachhelfen, also mit so ein bisschen würgen oder auch schon mal etwas aufgekommen ist. Also das sind dann ganz andere Symptome oder einfach schwerwiegender. Es ist natürlich auch ein bisschen die Einschätzung vom Patienten gefragt. Man fragt dann immer auf Skala von 0 bis 10, wie schwer ist die Einschränkung im Alltag? Und dann auch noch wieder im Zusammenspiel mit der Endoskopie. Das heisst, mit der Spiegelung von der Speiseröhre, wo man schaut, wie viele Entzündungszellen sind rum. Vielleicht hat es sogar schon eine Engstelle. Vielleicht ist es empfohlen, dass man etwas aufdehnt. Und dort ist es wichtig, dass Therapie gewählt wird, die schnell wirkt und die sicher wirkt. Und dort haben wir halt schon, wie vorher gehört, eine sehr, sehr gute Effizienz beim Budesonid. Also bei dieser Tabletten, die sich auflöst im Maul, im Gaumen und dann so eigentlich die Speiseröhre benetzt mit dem Corticosteroid.
Ja, also ist auch gut zu wissen, dass ihr eben einen strukturierten Entscheidungsbaum habt oder wo ihr folgen könnt und auch wie ihr die Sachen einschätzt. Also ich habe jetzt gedacht, ich habe eigentlich keine schwere EOE, oder? Aber wenn du sagst, man verschluckt sich ab und zu mal im Alltag, das wäre dann schon nicht mehr leicht. Dann ist auch gut zu wissen, dass ihr eben anders darauf reagiert oder das ernster nehmt. Das ist vielleicht auch für Zuhörer. Redet mit eurem Fachspezialist, mit dem Arzt in der nächsten Visite, oder? Dass ihr die gleiche Einschätzung teilt und das nicht einfach abspielt, oder?
Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir versuchen immer sehr spezifisch zu fragen und einmal ein bisschen den Finger in die Wunde zu haben. Weil Patienten sagen häufig, nein, nein, es geht mir gut, ich habe keine Einschränkung im Alltag. Und wenn man dann fragt, ja, gibt es spezielle Nahrungsmittel, die sie einfach nicht essen, eben Trockenreis ohne Soße, können sie das abschlingen? Dann heißt es plötzlich nein. Oder kann man ein Sandwich im Stress essen? Das ist dann vielleicht nicht möglich. Auch spannend ist die Frage, würde man jetzt so eine grosse Tafalgan-Tablette einfach mal abschlucken oder nicht? Und dann kommt plötzlich raus, nein, 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 das würde ich nicht machen. Ich würde es nur zermörsern zum Beispiel nehmen und nie die ganze Tablette. Und das sind alles Hinweise dafür, dass es eben doch einfach einen relevanten Einfluss hat im Alltag und für den Patienten einschränkend ist und dass man dort vielleicht ein bisschen genauer muss hinschauen. Und natürlich noch mit dem Patienten diskutieren. Wie ist die Einstellung bezüglich Medikament? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Man muss die Krankheit verstehen, um zu verstehen, wie die Therapie ist und dann auch dahinter stehen und mit der Entscheidung leben, weil dann nimmt man die Therapie auch ein. Ich glaube, wenn man es nicht versteht oder vielleicht auch nicht einverstanden ist mit der therapeutischen Wahl, dann nimmt man es wahrscheinlich eher nicht ein und ist nicht ganz so compliant. Also compliant heisst einfach zuverlässig und nimmt das täglich ein.
Genau, und spätestens bei der Endoskopie, oder? Dann seht ihr ja auch ein objektives Bild, oder? Oder bei der Gewebprobe könnt ihr ja dann auch die Eosinophile auch messen, oder? Also dann habt ihr dann schon mal ein anderes Bild, wie das, was der Patient vielleicht im Kopf hat, oder?
Wie ist es dir so ein bisschen gegangen? Also hast du von Anfang an schon brav deine Therapie eingenommen, oder hast du gedacht, ich glaube da nicht so dran?
Nein, ich habe mich brav dran gehalten. Also mehr oder weniger regelmäßig, oder? Klar, man vergisst es auch einmal, oder? Braucht dann ein bisschen Disziplin, aber mein Schockerlebnis, wie ich dann zur Diagnose gekommen bin, das ist einfach so prägend gewesen, oder? Dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht normal haben, oder? Und jetzt hat sich das super eingependelt, ich bin super betreut, oder? Also, ich vertraue auch den Medikamenten, die ich nehme, der ganzen Medizin, oder? Der Versorgung, die wir da haben. Von dem her funktioniert das super. Und es ist ja auch keine Einschränkung für mein Leben, oder? Also, ich kann eigentlich auch beschwerdefrei im Alltag sein. Da gibt es auch andere Beispiele, die da mehr damit zu kämpfen haben, oder ein bisschen mehr schauen müssen. Und da muss ich sagen, also ja, im Vergleich vielleicht mit einem Diabetiker, wo sich auch ab und zu mal eine Spritze geben muss, oder? Das habe ich alles nicht, oder?
Ja, nein, also eben, das ist jetzt auch nicht darauf abzielt, das ist auch noch wichtig zu sagen, wenn sich der Patient wirklich nicht blöd herstellt, wenn man so Sachen fragt. Ich glaube, es geht mehr darum, um wirklich zu erfassen, wie häufig nimmt das jemand, um nachher eben in der Spiegelung, wie du gesagt hast, in dieser Endoskopie können jetzt beurteilen, ja, wirkt das Medikament? Weil ich meine, wenn es jetzt jemand wirklich jeden Tag genug hat und es ist immer noch Entzündung vorhanden, dann muss man sich eben überlegen, muss man die Therapie umstellen? Müssen wir etwas ändern? Genau. Dass einfach so das gut funktioniert. Ich glaube, dann ist die Entscheidungsfindung auch besser, gemeinsam.
Andrea, können wir nochmal auf die Nebenwirkungen zurückgehen? Einfach, weil das sicher viel beschäftigen tut, oder? Viele Patienten. Es gibt ja auch schwache Nebenwirkungen, oder? Ich habe davon gehört, dass ich zum Beispiel ein Pilz im Maul bilden kann. Ich habe keine Leute, die haben dann zum Beispiel ein Medikament gewechselt, eben weil sie gerade das gehabt haben. Das ist halt ein bisschen unangenehm, oder? Was empfehlen ihr da den Patienten, oder? Und wie seht ihr das mit den Nebenwirkungen, wenn sie ja nicht so stark sind?
Ja, es ist schon unangenehm. Also wirklich sehr individuell. Ich glaube, der erste schwierige Punkt ist ja, wer entwickelt denn den Pilz? Wir wissen es nicht. Wir wissen leider nicht, wir haben jetzt nicht so einen Entscheidungsbaum, aber wir wissen, okay, der Patrick mit seinem Patientenprofil, der neigt eher zu einer Bildentwicklung und dass man von Anfang an das ein bisschen adressieren kann, sondern es ist wie ein Blackbox. Und dann nachher nimmt man die Therapie ein und meistens, wenn man ein bisschen anfällig ist für ein Bild, dann ist das schon etwas, was sich eher früher in der Therapie zeigt. Also nicht erst nach 1-2 Jahren, üblicherweise, auch dort gibt es Ausnahmen, sondern halt schon die ersten paar Monate oder im ersten halben Jahr. Und dann muss man ein bisschen schauen, wie einschränkend ist die Pilzinfektion. Man muss also nochmal dazu sagen, es ist in dem Sinn nichts Schlimmes, es ist nicht gefährlich. Das ist mal das Wichtigste. Aber es ist unangenehm, eben, man schmeckt vielleicht nicht gleich, es kann Geschmacksstörung machen, es kann Probleme machen beim Schlucken, man stört sich vielleicht auch, wenn man es sieht, oder die weißen Stippel im Rachen. Das ist auch natürlich ein Tipp, wenn man das Gefühl hat, man hat das, dann vielleicht wirklich mal mit dem Spiegel hinterher schauen oder auch je nachdem ein Foto machen, um dem Arzt das zu zeigen. Manchmal ist es ein bisschen blöd, wenn man es sieht und merkt und nachher kann man es nicht mehr gleich nachvollziehen. Das ist auch noch hilfreich. Und dann eben ein bisschen darauf zurückkommen, wie einschränkend das ist. Und wenn es halt einschränkend ist, und das ist es meistens, dann muss man die Therapie anpassen oder umstellen. Anpassen heisst, man kann es, wenn es schwer ist, zum Beispiel stoppen und dann eine Pilztherapie geben. Also entweder das Amphomoronal, das kann man so ein bisschen gurgeln, oder man nimmt gerade so Pilztabletten, zum Beispiel Diflucan. Das müssen wir dann über 7 bis 14 Tage machen, wenn es eine schwere Infektion ist. Oder man tut die Therapie ändern. Und zwar geht es darum, die Pilz ist ja immer vorhanden. Aber es hat zu tun mit der lokalen Immunabwehr. Das heisst, durch Therapie, mit zum Beispiel eben dem topischen Corticosteroid, wird wie die Immunabwehr so ein bisschen verändert und geschwächt. Und durch das kann dann der Pilz mehr wachsen. Das ist echt der Grund. Wenn man jetzt aber die Therapie statt zum Beispiel immer am Abend nach dem Zähneputzen nur jeden zweiten Abend gibt, dann gibt es zwar in dem Moment, wenn man zum Beispiel die doppelte Dosierung nimmt, gibt es einen grösseren Hit. Entschuldigung für den Anglizismus. Also es wird dann wie schwerer beeinträchtigt. Aber nachher hat die Schleimhaut länger Ruhe als das lokale Immunsystem, um sich wieder regenerieren und gegen den Pilz ankämpfen. Und da kann man zum Beispiel sagen, statt einmal pro Tag nimmt man jeden zweiten Tag doppelte Dosierung. Oder je nachdem, wenn die Therapie anders war, zweimal pro Tag, einmal pro Tag und so weiter. Oder man reduziert die Dosierung, wenn es immer schön ruhig war in der Schleimhaut, in den Proben, die man genommen hat, in der Endoskopie. Und sonst, eben wie ich gesagt habe, wenn er nicht kontrolliert werden kann, dann muss man die Therapie allenfalls umstellen. Man könnte dann zum Beispiel eben von einer so einer orale Corticosteroidtherapie auf so einen monoklonalen Antikörper, auf so eine neuere Therapie wechseln, zum Beispiel eben das Dupilumab.
Das war ein sehr guter Hinweis gewesen. Danke, Andrea. Ich kann schon denken, es liegt zum Beispiel einfach am schlechten Zähneputzen, aber eben, wie wir jetzt das gehört haben, hat es wirklich andere Gründe und das kann man auch mit dem Arzt besprechen und es gibt Lösungen dafür. Andrea, gibt es vielleicht noch irgendetwas, wo du den betroffenen Ärzten oder interessierten Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich glaube, die Ärzte kennen es aus dem Studium, aber das Wichtigste ist eigentlich die Anamnese. Also die Erfragung von der Symptomatik und nochmal genau nachfragen, was denn das Problem jetzt ist. Und das führt eigentlich häufig dann zum Ziel oder zum Hinweis, dass es sich um eine EOE könnte handeln. Und dann nachher einfach die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, dass man alle Therapiemöglichkeiten diskutiert. Jetzt haben wir heute über Medikamente geredet, aber dass man einfach die 3Ds erwähnt, dass es eben auch Diät gibt und dass man die Vor- und Nachteile zusammen bespricht und so dem Patienten auch ein gutes Gefühl gibt und ihm hilft, dass man die Symptome gut behandeln kann.
Herzlichen Dank, Andrea.
Sehr gerne.
Im heutigen Podcast haben wir gelernt, was für verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für eine EOE vorhanden sind, auch in Bezug auf Medikamente. Wir haben aber auch gelernt, dass Medikamente, die heutzutage eingesetzt werden, sicher sind und eigentlich keine Nebenwirkungen aufzeigen, beziehungsweise, dass wenn Nebenwirkungen vorhanden sind, dass dann immer Alternativen möglich sind und Ärzte darüber Bescheid wissen und die dann auch mit dem Patienten besprechen. Ich möchte an dieser Stelle noch auf die Möglichkeit hinweisen, die Schweizerische Vereinigung Eosinophile Ösophagitis als Mitglied, Gönner oder Sponsor zu unterstützen. Mit der Mitgliedschaft erhalten Sie mehrmals jährlich unseren Newsletter, haben die Möglichkeit, Fragen und Anliegen in unserem Netzwerk zu platzieren. Des Weiteren ermöglicht Ihre Unterstützung, unseren Informationskanal weiter zu betreiben, auf welche Sie Informationen rund um die EOE erhalten. Suchen Sie unsere Webseite auf www.e-oe.ch, auf Facebook oder auf Instagram. Der heutige Podcast ist mit der Unterstützung von der Dr. Falk Pharma erstellt worden. Wir möchten uns herzlich bei der Dr. Falk Pharma für die Unterstützung bedanken.